Willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Ideas auf Digitale Optimisten. Heute sprechen Alex und ich über unser Leben als TikTok-Superstars, eine neue Geschäftsidee, nämlich die Disruption energetischer Sanierungen, darüber, wie man Berufsausbildungen anbundeln kann, um den Fachkräftemangel zu reduzieren und natürlich der Knaller dieser Woche, das neue AI-Tool ChatGPT. Wird das der neue Google-Killer? Wir freuen uns, let's go!
Lieber Samuel, wir starten diese Folge wie immer mit Vollgas oder mit Vollspann. Es ist ja gerade Fußball-WM. Und ich möchte dich fragen, hast du schon dein Wrapped von Spotify gehört? Dein Jahresrückblick?
Das ist der Jahresrückblick.
Ja.
Okay, denn ich war so, als ich das in deinen Notizen gelesen habe, ich war erstmal so, was ist das überhaupt? Ich hatte überhaupt noch keine Zeit, mir das heute anzuschauen. Aber das ist dieser Jahresrückblick, wo dann, wo du das hörst, was waren die Top-Songs, die du dir dieses Jahr angehört hast und so, ja?
Genau. Und der, auch der Top-Interpret. Und jetzt kann ich, während ich dir parallel sage, was es bei mir war und warum ich glaube, dass da eine mega Geschäftsidee hinterliegt, ja. Bei mir war es, im Frühling, beim Joggen, habe ich irgendwie deutschen Hip-Hop gehört. Und da habe ich halt irgendwie mal Kollega
so
gehört.
So Gangster-Rap.
Genau, keine Ahnung, das hat mich total gepusht. Und jetzt ist mal Nummer eins bei Spotify Wrapped ist Kollega. Und das passt überhaupt
Kollege,
nicht in mein
so,
Jahr.
So ein Berliner. Und das passt überhaupt nicht so. Also gar nicht zu dir passt auch nicht so 100% so. Alex hätte das nicht als erstes mit deutschem Gangster-Rap in Verbindung gebracht.
Ja, total. Also es ist irgendwie ist der bei mir mein Nummer 1 Künstler. Und was ich dir aber sagen will, ist, ich finde, was Spotify da macht mit Wrapped, ja, also dieser Jahresrückblick, das ist total genial. Weil du musst dir vorstellen, dass ich krieg so viel auf Instagram, auf Twitter, auf TikTok, alle posten ihr Wrapped, also ihr Spotify Wrapped, ihren Jahresrückblick. Ja. Und die kriegen da so viel Media-Volumen auf ihrer Seite. Und ich habe mich gefragt, dieses Modell am Ende des Jahres so ein kleines Tool zu machen und einen Jahresrückblick zu geben, das kann doch nicht nur für Spotify funktionieren, sondern auch noch für andere Bereiche.
Weißt du, wo es ja auch schon perfekt funktioniert, ist Fotos über Google Drive und iCloud etc.
Genau, Google Fotos.
Da kriegst du ja auch immer schon so, hey, vor 5 Jahren, vor 7 Jahren, letztes Jahr zu dieser Zeit. Das finde ich auch immer mega geil. Ich finde es ein bisschen creepy, aber ich finde es mega geil.
Ja, ist krass, oder? Du könntest auch, also Google Maps macht es auch. Wenn du das alles aktiviert hast, dann kriegst du so dein Jahr, wo du überall gereist bist. Ja. Und ich habe mich gefragt, dieses Prinzip, das... Also dieses Playbook, ja, du bietest Leuten was an, was sie sharen können, um dann Media-Attention zu bekommen. Das geht noch viel mehr. Du kannst noch es in anderen Bereichen machen. Ich habe ein paar Ideen mitgebracht, ja. Erstens, Tinder. Parade deiner Matches. Ja. Und das machst du dann irgendwie so, wie viel habt ihr gechattet oder sowas? Hey, im Juni war irgendwie die Melanie und dann war irgendwie, weiß ich nicht, die Julia oder so.
Würde ich nicht machen. Also erstmal, also keine Ahnung. Nee, das ist ja auch für die anderen dann, also das ist ja auch ein mega, also Datenschutzding. Die werden ja so richtig auf dem Silbertablett präsentiert und vielleicht will ja die Melanie überhaupt nicht, dass ihre Freundinnen wissen, dass sie jetzt den Alex gedatet hat hier während dreimal oder sowas.
Ach so, du meinst, wenn man es dann postet, meinst du?
Ja, genau. Genau.
Ach so, ja, okay, da hast du recht, das stimmt, das macht nicht wirklich postable. Okay,
den skalierbaren Effekt, also den Netzwerkeffekt erreichst du ja dann, wenn die Leute reposten, wie du das jetzt gesagt hast, bei Spotify.
Ja, stimmt. Da hast du recht, habe ich zu kurz gedacht, ja. Zweite Idee, Fitnessstudio, Fitness-Tracker-App. Also warum gibst du nicht so, wenn du jetzt ein Fitness-Tracker bist, ja? Genau, du machst irgendwie, Kars, guck mal, am 17. Juni bist du 13 Kilometer gelaufen. Oder du bist zum ersten Mal eine neue Strecke gelaufen da. Oder da hast du den Hot-Streak, ja? Da bist du 5 Tage hintereinander gelaufen oder so. Das würde auch voll funktionieren.
Oder auch du
für
bist,
Apple
du,
Fitness
du bist
oder Fitbit.
Du bist 1000 Kilometer gerannt dieses Jahr oder sowas. Und das kannst du dann auch sharen.
Ja,
auch ganz cool.
Genau, du bist von hier bis nach Rom gelaufen oder so. Oder nach in die
und
Schweiz.
Zurück.
Ja? Genau, und zurück. Genau. Also das ist natürlich total postworthy. Ja? Oh, krass, ich bin bis nach Rom gelaufen. Ja. Ist ja Wahnsinn. Das fände ich nicht schlecht.
Und jetzt kommt aber die eigentliche Wenn es dann gleich noch mit Fotos verknüpft. Also wenn du eine lange Wanderung gemacht hast und dann Apple Fitness direkt merkt, in deiner iCloud sind auch Fotos von genau dieser Dauer und das verknüpft dann direkt.
Stimmt.
Also beim Joggen machst du es natürlich nicht, aber jetzt aber beim Wandern oder sowas, ja. Genau.
Ja. Aber für mich ist der Killer, das Killer-Use-Case für dieses Spotify-Wrapped, ja, das muss nicht bei Spotify bleiben, sondern die Killer-Idee ist für mich, stell mal vor, Arbeitgeber würden das machen. Arbeitgeber würden dir Anfang Dezember, kurz vor der Weihnachtsfeier, ein Wrapped zukommen lassen, ja, ein Jahresrückblick. Zum Beispiel, guck mal, da hast du vor dem Vorstand präsentiert. Das war das Team-Event, das sind die Fotos, ja. Da hast du irgendwie eine Promotion bekommen. Da haben wir irgendwie eine Geschäftsreise gemacht zum irgendwas. Oder da hast du irgendwie, weiß ich nicht, stell mal vor, du würdest sowas von deinem Arbeitgeber bekommen, so eine Zusammenfassung vom Jahr für dich. Und ich bin mir sicher, du würdest so eine Identifikation damit entwickeln, ja, viel besser als jedes Jahresendgespräch oder jede Weihnachtsfeier, dann fühlst du dich doch gewertschätzt. Ach krass, guck mal, das habe ich erreicht. Ach ja, da war ich Anfang des Jahres. Die Ziele habe ich erreicht. Ich glaube, und stell mal vor, dann würden die Leute das posten und sagen, hey, toll, ich arbeite bei XYZ. Und das, ich bin echt gewachsen in dem Jahr. Das habe ich gemacht. Das waren meine Highlights, meine beruflichen Highlights des Jahres. Das finde ich eine mega, mega Idee für Employer Branding, aber auch für die Bindung der Mitarbeiter.
Also Alex, ich finde ja sonst deine Ideen wirklich super, aber ich hau mich jetzt nicht so aus den Socken, wie dich das, glaube ich, aus den Socken haut.
Echt?
Ja. Also ich glaube, zwei Dinge, die mir halt so durch den Kopf fehlen. Also ich sehe das für dich und mich. Ja, ich glaube, mich würde sowas auch pushen. Aber okay, jetzt in Zeiten von Homeoffice und von Remote Work ist dein, also ich stelle mir das halt immer auch mit Fotos vor, ja, und dann sitzt du einfach immer vor dem Laptop hier, du hast vom Vorstand präsentiert oder die Geschäftsreise hat nicht stattgefunden, sondern es war halt remote. Es war halt immer so, ja, du sitzt halt im anderen Anzug vom Laptop. Mhm. Und das Zweite ist, ich glaube, wir sind beides Leute, die sich extrem mit ihrer Arbeit identifizieren und also für uns ist das auch mehr als jetzt einfach Arbeit, sondern das blendet ja. Es ist halt Work-Life-Blending und jetzt nicht unbedingt diese scharfe Trennung, sondern wir finden es auch cool, weiterzukommen. Aber ich glaube schon auch, viele Leute wollen einfach ihre Arbeit machen und dann wieder nach Hause gehen und
das war's.
Dann finden sie das vielleicht eher so ein bisschen albern, wenn jetzt ihr Arbeitgeber da noch sowas ihnen schickt. Also oder bin ich da zu pessimistisch?
Aber sag mal, du siehst doch auf LinkedIn, es gibt auch so viele Leute auf LinkedIn, die irgendwas posten, ja, und die dann irgendwie sich echt voll damit identifizieren. Meinst du nicht, das würden Leute posten?
Ja, vielleicht schon, aber auch LinkedIn, weißt du, ich habe ja auch mal gefragt, dabei. Wer postet denn? Nee, aber wer postet denn auf LinkedIn wirklich seine Sachen, ja? Auf LinkedIn posten Leute, die entweder irgendwie selbstständig sind und ihre Services promoten wollen, es posten Sales-Leute und es posten Leute, die halt auch wirklich auch Content machen oder CEOs von Startups sind oder sonst was, aber so ich würde sagen, 90% der Leute auf LinkedIn, die posten nicht.
Das sind Lurker. Die gucken nur.
Lurker, genau.
Lurker heißt das.
Genau, die gucken nur und lesen nicht.
Ja, okay. Aber ich war total begeistert von der Idee. Ich dachte schon, das ist eine Geschäftsidee, die ich hier im Podcast bringen muss. So ich war sowas von begeistert davon. Ich habe
totalen Dämpfer gegeben.
Ja, nee, ist okay, dafür ist der Podcast ja da. Aber lass mich den letzten Pitch nochmal, ja? Den letzten Versuch, dich zu überzeugen, ist, guck mal, das ist doch wirklich was, also wie, aber genau in der Situation, die du beschreibst. Du sitzt vorm Laptop im Homeoffice, ja, und du machst irgendwie, ob da, wenn du Laptop aufmachst, ob da das Logo von der Firma ist oder das vom Wettbewerber, das spielt ja vielleicht gar keine Rolle. Du brauchst ja irgendeine Form von Emotionalisierung zu deinem Arbeitgeber, weißt du? Und ich denke mir so, boah, krass, was die Arbeitgeber alles reinstecken, um Leute zu gewinnen. Weißt du, das ganze Employer-Branding-Thema, das ist ja krass, was da reingeht. Allein früher so Messeauftritte und irgendwie, weiß ich nicht, jetzt machen sie Videos und sowas, weißt du, einige, so manchmal gibt es so peinliche virale Videos, wenn dann Rewe irgendwie Ausbildungsplätze sucht und dann machen die so einen Rap, so einen peinlichen Hip-Hop-Rap, ja, also das ist so, also die machen da so viel Aufwand.
Funktioniert meistens
aber
sogar.
Wie kümmern die sich ein? Ja, der geht dann halt viral. Ich frage mich immer, was machen die Leute denn um ihre, also was machen die Firmen denn, um ihre Leute zu behalten. Da muss doch auch Energie reingehen. Und ich denke mir so, hey, ist das nicht viel wertschätzender als so eine Weihnachtsfeier, wenn du so ein personalisiertes, hey, das war dein Jahr bei Firma XY, ja? Das war irgendwie, ja, das war irgendwie ein soziales Event, das war irgendwie, da hast du das erreicht, oder weißt du, also, ich sehe schon.
Also ein bisschen, also eigentlich so ein bisschen wie so ein selbstgemachter Kalender, den man sich zu Weihnachten schenkt mit Fotos vom ganzen Jahr, ja?
So, also, ja, so. Ja, wie so Spotify Wrapped halt, weißt du, so cool animiert und irgendwie, da ist irgendwie das.
Ja, also ich sehe,
ganz ehrlich, Samuel, ich schreibe das auf, ich poste es auf digitaloptimisten.de, ich mache daraus eine volle Geschäftsidee und poste die auf digitaloptimisten.de.
Ja, okay. Also ich sehe aber immer noch das Risiko schon auch, dass es die Leute einfach albern finden, dass es dann so rüberkommt, als they're trying too hard.
Hm. Okay.
Aber.
Na gut, du, also dann lass uns unsere Community muss entscheiden. Also dann will ich Feedback
haben.
Ob das wirklich Schwachsinn ist oder ob das Beine hat.
Vielleicht kann ich mir das aber noch zu wenig plastisch vorstellen. Ich habe jetzt ein bisschen, aber alles gut. Ich glaube, dafür sind wir ja auch da, um auch mal zu sagen, wenn wir die Idee nicht so toll finden.
Ja, klar.
Ja.
Na gut.
Genau. Okay. What else? Hast du einen Find of the Week mitgebracht?
Oh, ich habe einen ganz tollen Find of the Week mitgebracht. Die Woche war wirklich aufregend. Ich habe ein Tool gefunden, was jeder braucht, wenn er einen Weihnachtsgruß verschicken will. Und zwar ist das synthesia.io/Santa. Ja? Synthesia, den Gründer hatten wir schon hier im Podcast. Das ist ein Deepfake. Damit kannst du Deepfake-Videos produzieren. Und die haben einen Weihnachtsmann, ja, du kannst einfach einen Text eingeben und der kann alles sagen. Der kann, frohe Weihnachten, lieber nicht Neffe, frohe Weihnachten, liebe Firma. Und du gibst einfach einen Text ein und dann rechnet der ein bisschen und dann kriegst du ein voll animiertes Deepfake-Video vom Weihnachtsmann, wie der dir oder wem auch immer frohe Weihnachten wünscht. Und das finde ich ziemlich cool, weil es gibt...
.io/Santa. Okay.
Santa. Und wenn du das machst, du musst ja verstehen, dass es gibt Santa for Hire. Also es gibt Leute, die ziehen sich ja wie Santa an und die machen Videos. Die produzieren Videos für Kinder. Und dann sprechen die halt ein, hey, lieber Robin, du warst besonders brav dieses Jahr, du hast irgendwie besonders lieb bei der Oma geschlafen, dann und dann, als die Eltern weg waren. Und das machen die dann für 50 Euro oder für 100 Euro. Und jetzt macht es Synthesia, das also wie gesagt, das Deepfake-Startup, macht das völlig mit künstlicher Intelligenz programmiert und du kannst ein Center-Video aufnehmen und verschicken für 0 Euro.
Ja, ist schon krass, oder? Und das ist ja, die ganze Industrie ist ja dann einfach... Sind die gut? Hast du sie ausprobiert?
Ja, ich hab's schon zweimal ausprobiert. Ich find's witzig. Ja. Ich find's witzig auch, wenn du jetzt in deiner Firma einen Weihnachtsgruß verschickst und einfach und dann irgendwie so was Witziges aus der Firma machst. Ja, ich find's eine nette Sache.
Ja, okay. Ja, cool. Ja, aber wenn's da wirklich, ich kannte diese Industrie überhaupt nicht. Ja, ich bin da nicht so. Also ja, ich mache Weihnachten und so, aber dieses Ganze ist schon sehr amerikanisch, ja, mit Santa und so. Ich kannte das überhaupt nicht, dass man sich so Santa-Grüße verschickt und dass es da auch eine ganze Industrie gibt von Leuten, die das einsprechen. Aber wenn das wirklich so ist, dann kannst du das einfach so ersetzen. Das ist ja schon krass, oder?
Ja, ich finde es vor allem auch cool, das sollten mehr Leute ausprobieren. Also Synthesia finde ich sowieso cool. Die haben wirklich Deepfakes auf ein neues Level gebracht. Also Deepfake-Videos auf neues Level. Und ich finde das halt schon smart, weißt du, auch als Growth-Hack für die Firma, für das Startup.
Klar.
Denn jetzt hast du wirklich einen total banalen Use-Case. Ja, krass, der Weihnachtsmann sagt irgendwas. Ich tippe einen Text ein und dann sagt der Weihnachtsmann was. Das finde ich ein super schlauer Growth-Hack für Synthesia, um halt viel mehr E-Mail-Adressen zu sammeln und auch Viralität zu erzeugen, ja, weil ich erzähle es jetzt.
Ja, und ich meine, ich sehe es jetzt so, ich bin jetzt gerade, ich bin jetzt gerade auf der Page, das ist ja /Santa. Also ich dachte immer Center und ich habe es zuerst nicht gefunden. Aber Santa wieder Santa Claus für unsere Hörer. Aber da steht ja dann auch immer Made with Synthesia unten rechts wahrscheinlich. Und das ist ja super geil, weil wenn man das dann weiterschickt, dann sehen sie ja auch die Empfänger dann und nutzen das Tool dann vielleicht auch, um ihre eigenen Weihnachtsgrüße weiterzuschicken. Das ist schon ein cooler Growth-Hack.
Ja, total. Ich glaube auch. Also das ist ein, keine Ahnung, sowas, ich glaube, mit so einer kleinen, mit so einem kleinen Use Case kann man Deepfakes ein bisschen mehr in die Massen bringen. Weißt du, jetzt sagt der Weihnachtsmann halt einen schönen Weihnachtsgruß. Perfekt.
Ja, absolut. Absolut. Ja, mega cool. Cooler Find of the Week.
Was hast du mitgebracht, Samuel?
Genau, also ich glaube, wir haben da das Gleiche mitgebracht, und zwar unabhängig voneinander, weil ich habe deine Notizen vorher nicht gelesen, aber wieder mal Generative AI, unser Lieblingsthema der letzten Folgen, nämlich GPT-3 haben wir ja schon ein paar Mal besprochen und jetzt gibt's neu von OpenAI ChatGPT 3.5, ja, und das ist halt richtig cool. Hast du schon mal ausprobiert?
Ich habe es ausprobiert, ja. Habe es ausprobiert und es ist wirklich spektakulär. Samuel, erzähl, also was macht das?
Genau. Also für unsere Hörer, die das vielleicht noch nicht gehört haben, GPT-3 oder GPT-3.5, 5 sind beides Tools von Generative AI, also künstliche Intelligenz, die selber Content herstellt. Und mit ChatGPT 3.5 kann man dieser künstlichen Intelligenz jetzt neue Fragen stellen. Ja, bisher war es eher so, dass man der künstlichen Intelligenz zum Beispiel Stichwörter gegeben hat und dann hat die einen Blogpost für angeschrieben oder dann hat sie einen Artikel geschrieben. Und neu mit ChatGPT 3.5 ist es so, dass man Fragen stellen kann oder eben Konversationen führen kann mit dieser AI. Und ein sehr cooler Use Case, den sie da eben aufzeigen, ist das Ganze eigentlich wie ein besseres Google zu nutzen. Ja, also ich habe zum Beispiel gesehen, da hat jemand dann gefragt, welche Vorteile und Nachteile haben welche Pokémons? Ja, und dann hat halt GPT 3.5 alle verschiedenen Pokémon-Arten. Kennst du Pokémon?
Ja, klar, kenne ich Pokémon.
Ja, okay.
Also, gibt's das, genau, gab's also das auch in der Schweiz früher?
Ja, logisch, Pokémon-Karten und Sammelkarten und ich hatte auch noch den alten Gameboy mit Pokémon Rot und Blau und so. Da hat jemand dann die Frage gestellt, welche Vorteile und Nachteile haben welche Pokémons, also Elektro-Pokémons, Wasser-Pokémons, was auch immer. Und ChatGPT 3.5 hat dann gesagt, hey, super coole Frage, haben wir das kurz angeschaut, das sind die Vor- und Nachteile, hat dann alle verschiedenen Arten aufgelistet, inklusive Vor- und Nachteile, welches Pokémon ist gegen welches gut und so weiter und so fort. Und dann haben sie sozusagen den Vergleich gemacht, wenn du diese Frage in Google stellen würdest, dann kriegst du halt einfach irgendwie 5 Seiten an Antworten, wo du dir das dann irgendwie selber zusammensuchen musst, du musst reinklicken in die Seiten, du hast nie eine gesamte Auflistung und ChatGPT 3.5, diese künstliche Intelligenz, war halt so smart und hat das einfach alles zusammengesucht. So, das war das erste Beispiel, was ich sehr aufregend fand. Und ein zweites Beispiel, da hat jemand, und ich weiß den Kontext nicht mehr genau, aber da hat jemand dann auch so eine richtige Konversation geführt mit ChatGPT 3.5. Es ging irgendwie darum, was ist Liebe oder warum soll man heiraten, irgend so ein Thema. Und der hat dann einen Witz gebracht, ohne jetzt aber irgendwie haha oder sowas zu sagen. Und ChatGPT 3.5 hat dann irgendwie geantwortet, haha oder lol oder irgend sowas. Also die künstliche Intelligenz hat den Kontext verstanden, dass diese Person hier einen Witz gemacht hat, ohne dass der das irgendwie mit einem Emoji oder mit haha oder irgend sowas sozusagen vorausgegeben hat, dass das jetzt ein Witz ist. Und das finde ich schon mega spannend, also oder auch so ein bisschen furchterregend, dass die künstliche Intelligenz mittlerweile Emotionen oder Kontext so weit erkennen kann, dass die versteht, das war jetzt ein Witz oder das war sarkastisch gemeint.
Also die technologische Seite davon ist wirklich spektakulär. Dass man einfach erkennt aufgrund des Kontexts, ob etwas, welcher Ton, welchem Ton was geschrieben ist, das ist wirklich krass. Ich glaube aber auch, dass das Erste, also ich glaube, die Frage, kann ChatGPT, kann das ein Google-Killer sein? Also muss Google Angst haben vor der neuen künstlichen Intelligenz, jetzt in dem Fall ChatGPT? Und ich finde, wenn man das mal überlegt, dann ist es doch die logische Weiterentwicklung der Suche, heute, also genau wie du sagst, heute bei einer Suche, ich tippe was ein, keine Ahnung, was ist das beste Pokémon oder welchen Ehering soll ich kaufen? Und dann hast du halt 5 Links, auf die du klickst. Und dann hoffst du, dass hinter diesem Link dann die Antwort steckt. Und was ChatGPT macht, ist ja, es nimmt das alles weg und sagt, ich gebe dir einfach sofort die Antwort, weil ich habe das ganze Web gescannt und ich habe eine künstliche Intelligenz. Und ja, Frage an dich, Samuel, muss Google Angst haben vor OpenAI und vor ChatGPT?
Also ich glaube, so plakativ kann man nicht sagen, dass es Google schon redundant wird dadurch. Aber ich fand jetzt einfach dieses eine Beispiel, das hat mir sofort eingeleuchtet, dass das mindestens 5-mal besser ist als die Google Experience. Mindestens 5-mal besser. Dieses Pokémon-Beispiel, das fand ich einfach gleich so. Denn ich hatte tatsächlich, also ich habe früher viel gegamed, ja, und ich habe jetzt vor 3 Jahren hat mir meine Frau eine Nintendo Switch auf Weihnachten geschenkt. Und so alle paar Monate habe ich wieder mal einen Abend, wo ich dann wieder mal so 3-4 Stunden game, aber und dann das Ding wieder mal in den Schrank versorge. Und ich habe mir letztes Jahr auch tatsächlich mal Pokémon gekauft, um einfach mal so ein paar Stunden wieder so in Kindheitserinnerungen zu schwelgen. Und genau diese Frage, und darum ist mir das so eingeleuchtet, genau diese Frage habe ich immer wieder gegoogelt, weil ich hatte dann irgendwie 15 verschiedene Typen von Pokémons und wollte halt das dann so optimieren in meinem Pokédeck, dass wenn ich jetzt gegen diesen Trainer kämpfe, der halt nur Gras-Pokémons hatte, dass halt meine Pokémons den halt so schnell wie möglich kaputt machen können. Und genau diese Frage, und darum ist mir das so, darum hat mich das sofort überzeugt, weil ich gesagt, hey, das hätte ich halt gebraucht. Ja, ich hätte halt ChatGPT gebraucht, der mir sofort eine Auflistung gibt und nicht erst 5 verschiedene Pages durchsuchen, wo ist jetzt diese Auflistung.
Ja, aber okay, also verstehe deine Begeisterung für Pokémon, verstehe ich. Ja, das war uns viel. Ich verstehe deinen Punkt vor allem, ja, dass das es besser löst für einige Fragestellungen. Aber dein Punkt ist, dass du glaubst jetzt nicht, dass Google, ich meine, es gibt ja noch Google Maps, weißt du, Google ist ja viel mehr als nur die Suche, ja. Wobei das natürlich die Cash-Cow ist, YouTube. Aber ich glaube schon, dass Google sich zumindest mal anschauen muss, warum, ob es hier wirklich was gibt, was einen Schritt weiter geht, ja. Also wie sie für einige so Suchanfragen dann genau gleich gut sein können. Das glaube ich schon.
Genau. Was sie ja teilweise schon machen, wenn man sich überlegt, der Use Case, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, ein spezifisches Hotel eingibt oder irgendwas, dann bringt ja jetzt Google auch schon, anstatt einfach nur die Page, bringen sie ja immer rechts schon die Zusammenfassung dieses Hotels und, also weißt du, so Ansätze davon hat Google ja schon. Jetzt noch natürlich nie so weit wie ChatGPT, die bringen dir dann eine ganze Antwort. Aber so Ansätze davon, also weißt du, was ich meine? So Ansätze davon haben sie schon, dass sie sozusagen Vorschauen vom Gesamtcontent bringen. Das Ding ist, ich habe einfach bisher nur so 2-3 Beispiele in ChatGPT gesehen, aber wenn alles so gut funktionieren würde wie diese Query oder wie diese Konversation, die man da führt, dann stimme ich dir zu und muss sagen, hey, wenn jede Suchanfrage mit sozusagen dem konsolidierten, richtigen Wissen beantwortet werden kann, dann auf jeden Fall. Das Einzige, was ich da sehe, ist so ein bisschen Source Validation. Also du weißt dann halt nicht, von welchen Quellen hat diese KI das jetzt gefunden, was sie dir hier präsentiert und stimmt das wirklich? Und da jetzt einfach so aus der Perspektive finde ich auch so ein bisschen gefährlich, weil die Leute nehmen das wahrscheinlich dann für bare Münze. Und ich glaube schon, dass da das Missbrauchspotenzial schon auch groß sein kann. Denn derjenige, der die KI dann sozusagen kontrolliert, kann der auch gewisse Biases einbauen sozusagen.
Ja, klar, verstehe. Ja, weil man gibt dann halt die Kontrolle ab, ne? Und weil es so gut ist, muss eigentlich kaum mehr ein Mensch drüber lesen, sondern man postet es dann raus und es ist sozusagen die Echo Chamber hoch 2, die Echokammer, ja, hoch 2. Ist denn, was heißt das für Content Creator? Denn lass uns kurz mal darüber sprechen. Mhm. Denn heutzutage, um SEO, also um auf Google die organische Suche irgendwie zu ranken, da musst du ja relativ viel Content produzieren. Das ist zumindest ein Rezept, was viele haben, ja?
Ja.
Wir produzieren einfach ganz viel Content, ganz viele Blogbeiträge und irgendwann kommen mehr Leute organisch auf deine Seite. Jetzt kann doch theoretisch jeder in einem Tag 500 Blogbeiträge erzeugen, oder? Indem man jetzt sowas wie GPT 3.5 oder GPT 4, ja, wenn das Nachfolgemodell dann rauskommt. ich frage mich so ein bisschen, wie reagiert dann Google auch auf der Seite? Weißt du, also gibt's dann, wird dann was runtergewertet, was von einer Maschine geschrieben wurde? Kann man das überhaupt noch erkennen? Ja, also wird etwas nicht so hoch gerankt auf der Google-Suchergebnisseite, wenn was von einer Maschine geschrieben wurde? Erkennen die das noch? Wird jetzt jeder zum Content Creator? Ja, wie findet man sich noch zurecht in dem Meer aus Informationen? Das ist eine Frage, die ich spannend finde. Gleich geht's weiter mit Unicorn Ideas, denn ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen. Ich mache Digital Optimisten jetzt seit 2020. In der Zeit ist nicht nur auf der Welt ziemlich viel passiert, sondern auch in meinem privaten Leben. Ich bin Vater von 2 Kindern geworden. Viele dieser Interviews nehme ich bei uns zu Hause auf und wenn du ganz genau hinhörst, dann kannst du auch hören, dass ab und zu mal ein bisschen Kindergeschrei im Hintergrund ist. Deshalb habe ich beschlossen, dass ich ab und zu mal in Coworking Spaces arbeite, um mal ein bisschen Ruhe zu haben. Wenn es dir genauso geht und du in Berlin wohnst, dann kann ich dir beides sehr empfehlen. Beides steht für Beyond Desk, hat all das, was du von Coworking Spaces kennst. Eine tolle Community, moderne Arbeitsplätze, aber auch ein bisschen mehr. Am besten gefällt mir das Creator House, denn das hat ein voll ausgebautes Podcast-Studio. Da werden Samuel und ich demnächst mal eine Folge von Unicorn Ideas aufnehmen. Wenn du Lust hast auf Community, Yoga-Sessions und wie ich kein Kindergeschrei, dann besuche beides.io, das ist beydes.io und buche dir ein Flexdesk schon für 99 Euro.
Ja, und weißt du, was ich jetzt gerade mal gemacht habe? Während du gesprochen hast, habe ich jetzt mal so einen typischen Use Case, den wir bei Journeyman haben, in ChatGPT 3.5 eingegeben. Ich habe mir echt eingegeben, wie kriege ich ein neuseeländisches Work-and-Travel-Visa? Fragezeichen. Und der hat mir jetzt einfach eine 5-Step-Anleitung ausgespuckt, inklusive der Voraussetzungen, die man haben muss, etc. Also es ist noch nicht, da müsste man noch ein bisschen Details einbauen oder so. Aber ich würde mal sagen, ein Werkstudent von mir kann ab jetzt halt einfach 3-mal so viel Content produzieren wie vorhin an Wegleitungen etc.
Ja, mindestens, oder? Ich meine, 3-mal, also der würde jetzt wahrscheinlich doch 100-mal mehr Content produzieren, oder?
Ja, oder 100-mal, genau. Aber ich glaube, man muss es schon noch ein bisschen ergänzen. Man muss es noch ein bisschen ergänzen. Es ist noch nicht so gut, dass alles genau im Detail da ist. Aber so die grobe Outline stimmt halt. Ich habe das jetzt gerade kurz quer gelesen und muss sagen, okay, ja, die grobe Outline stimmt halt.
Ja, das ist stark. Ist, noch eine Frage an dich, ist, also die Firma dahinter, hinter ChatGPT, die hat ja auch diese Textgenerierungs-AI, GPT-3, aber auch DALL-E 2, ja, über die wir oft reden. Ja. Also die machen nicht Text, sondern Bilder. Und alle Bilder auf der Website zu diesem Podcast, digitaloptimisten.de, ist auch mit DALL-E 2 komplett Computer generiert, ja, komplett mit künstlicher Intelligenz generiert. Und ich frage mich, oder meine These ist, ich glaube, dass OpenAI ist gerade die aufregendste Firma der Welt. Nicht Tesla, nicht SpaceX, nicht Blue Horizon oder was, Blue Origin oder wie das hier heißt von Bezos, habe ich vergessen. Oder Neuralink oder so. Die hatten übrigens auch eine krasse Präsentation diese Woche. Sondern es ist OpenAI. Weil was das bedeutet, ja, für die Content-Erstellung, für wie Mensch und Maschine zusammenarbeiten, das finde ich ist so revolutionär. Das ist kaum in Worte zu fassen.
Ja, und ich glaube, also da habe ich so 2 Thesen dazu. Also erstmal, ich bin absolut bei dir. Ich meine, das hat auch einen Grund, warum wir so viel über Generative AI sprechen in unserem Podcast, weil ich glaube, wir sind beide super excited über das Thema und ich bin absolut bei dir. Ich glaube, wie wir, glaube ich, schon vor ein paar Folgen gesagt haben, es wird halt Marketing, Sales, überall dort, wo Content gebraucht wird, wird es halt einfach eine Verfünffachung der Produktivität geben, auf jeden Fall bei der Content Generation. Egal, ob es Sales-E-Mails sind, ob es Blogposts sind, ob es Marketing-Copy ist, was auch immer, ja. Aber ich habe 2 Dinge. Ich glaube, erstens wird es wahrscheinlich nicht so schnell kommen, wie wir zwei das denken, denn ich glaube, wir zwei sind beides Leute, die so an der Forefront sind und zu schnell sehr excited werden über solche Technologien. Ich glaube, es gibt sehr viele Leute. Und übrigens, da kommen wir nachher noch dazu zu sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass wir TikTok-Stars sind, wird es auch Leute geben, die Angst haben vor dieser Technologie. Ja, es wird Leute geben, die, die sagen, oh, nee, das nimmt uns die Jobs weg und boah, wie halt immer, ja. Und ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein, wie man das rüberbringt. Und das Zweite, ja, ich glaube, dieses Game...
Darf ich dazu was sagen, ja, Samuel? Ganz kurz, weil das vergiss nicht, was du sagen willst, aber es gab auch Leute, die hatten Angst vor der Eisenbahn, weil die gesagt haben, ab 30 km/h platzen den Menschen die Trommelfälle. Deshalb darf ein Mensch so schnell sich nicht bewegen. Aber ich stimme dir zu, ja? Also du hast natürlich, das wird... wir sehen halt den positiven Use Case. Also das hat auch zur Folge, dass es gibt sehr viele Content-Producer, ja, Schriftsteller, Freelancer, Journalisten und so weiter. Vielleicht schauen die anders auf das Thema. Ja. Aber zurück zu dir, was ist deine zweite 100%, These?
Ja, genau. Und die zweite These ist, dass es, klar, also OpenAI, die entwickeln halt alles, was under the hood ist. Ja? Also die entwickeln halt die Algorithmen selbst, die entwickeln sozusagen diese KI- Logiken. Aber ich glaube, da, wo es wirklich darauf ankommt, ist was das Frontend. Also ich glaube, die Companies, die halt richtig abgehen werden, sind die, die so ein Frontend bauen können auf diesem Motor sozusagen des KI-Algorithmus, dass der mega gut usable ist, dass er ganz klare Use Cases hat. Ja, und ich glaube, da ist Jasper AI schon auch sehr weit. Über die Firma haben wir, glaube ich, auch im letzten
Podcast gesprochen. Die machen Textgenerierung, ne? Jasper und Copy AI, die machen Textgenerierung.
Genau,
ne?
Genau. Und das sind halt sehr, sehr klar definierte Use Cases. Ich glaube, wir denken jetzt bei OpenAI, das ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen wissenschaftlicher. Ja, das ist immer noch sehr, wobei ich finde, in ChatGPT 3.5 finde ich schon sehr viel klarer, was der Use Case ist. Aber vorher war es so ein bisschen wissenschaftlicher. Also man hat mal so ein bisschen rumexperimentiert, aber ich fand jetzt bei Jasper, die haben das meiner Meinung nach besser gelöst im Frontend, um zu zeigen, was sind die ganz klaren Use Cases, die man hat. Hey, du bist Sales Manager, du musst irgendwie Sales Copy schreiben, hier nutze unser Tool, ja, und da wird dann nicht mehr über den Algorithmus gesprochen oder so, sondern es ist einfach nur die Usability im Vordergrund, ja. Und ich glaube, die Companies, die halt die nächste Welle an Companies, die jetzt kommt, sind die, die richtig gutes Frontend auf diesen Algorithmen bauen.
Ja, da frage ich mich, baut man dann ein Geschäftsmodell auf geliehenem Land sozusagen? Mhm. Weil du wirst ja das, was eigentlich, also ich denke mir immer wenn ich über irgendein Startup denke, dann würde ich mir immer denken, was ist mein Kern-Value Proposition? Also das Kernding, was wirklich wichtig ist. Ja, bei, ich denke mal über ein Beispiel nach. Auf eins fällt mir ein Nike zum Beispiel. Da ist die Marke. Ja, Nike ist die Marke total wichtig. Die würden die natürlich nie aus der Hand geben, ja, und sagen, jetzt macht irgendjemand anders unsere Marke und wir konzentrieren uns auf die Produktion der Schuhe. Das macht überhaupt keinen Sinn, sondern das, was der Kern ist einer Firma, der muss bei der bleiben und auch exklusiv bei der bleiben. Man kann auch andere Dinge abgeben. Und ich frage mich, wenn man jetzt Modelle baut. Wir hatten auch schon ein, zwei im Podcast. Text Cortex zum Beispiel, die waren auch, Dominik war im Podcast der Gründer davon, die machen auch Textgenerierung auf Basis von eben diesem GPT-3, ja, dieser Underlying Technology. Und da, das kann total abgehen und das hat ja auch oft funktioniert, aber ich denke mir manchmal so, wenn das am Ende das, was unter der Haube ist, nicht dir gehört und du auch abhängig davon bist, dass es weitergemacht wird von jemand anderem, ist das nicht auch gefährlich? Ja, ist das vielleicht das symbolisch, wie wenn ich jetzt irgendwie, stell dir mal vor, wir beide hätten eine mega Facebook-Seite, Digital Optimisten, vor 5 Jahren gehabt, mit 1 Million Leute, die uns folgen. Und jetzt gehen die Leute aber alle auf Instagram oder auf TikTok. Dann können wir uns davon gar nichts kaufen, wenn wir das nicht, weißt du? Und so denke ich mir manchmal, dann baut man ein Geschäftsmodell auf geliehenem Land auf. Und das ist, finde ich, manchmal schwierig. Und da bin ich mir noch nicht sicher, wie das gelingen kann.
Darum ist es auch wichtig, Alex, dass du einen guten Newsletter aufbaust, denn die E-Mail-Adressen gehören an dir. Aber, zu dem Thema, ich glaube, bei Generative AI ist es jetzt auch so, dass sehr viel, OpenAI ist an der absoluten Forefront, aber was ich jetzt gelesen habe, ist schon, dass auch sehr viele Open-Source-Projekte jetzt nachkommen und dass die dann nicht mehr als 2-3 Monate hinter OpenAI sozusagen laggen und dass dann auf dieser diesen Open-Source-Projekten vielleicht auch Dinge, gute Frontend-Dinge gebaut werden können. Aber ja klar, ich verstehe deinen Punkt. Und ich glaube, das Facebook-Beispiel ist perfekt. Ja, wir hatten bei Journeyman mal 30.000 Follower auf unserer Facebook-Page, aber die sind jetzt nichts mehr wert, weil
Wahnsinn.
Wer geht noch auf Facebook, ja?
Habt ihr die irgendwie rübergezogen auf Insta oder habt ihr das probiert?
Ja, also wir machen immer noch beides. Also jedes Mal, wenn ich einen Post mache, dann geht der auf Insta und auf Facebook. Aber das Engagement ist halt höher auf Insta, auch wenn wir da weniger Follower haben als auf Facebook.
Verstehe. Ja. Krass. Apropos Social Media, Samuel. Ja,
ich habe es ja schon angetönt. Genau.
Ich finde es ganz gut, wenn wir unsere Hörer daran teilhaben lassen, wie wir versuchen, TikTok zu verstehen. Weil wir sind beide in unseren 30ern. Und ich sag mal so, also es ist schon eine Herausforderung zu verstehen, wie dieser Algorithmus funktioniert. Aber wir geben nicht auf. Wir haben seit mehreren Wochen einen TikTok-Account. Und ich weiß nicht, wie viele TikToks haben wir da drauf? Ich sag mal 30 oder sowas um den Dreh. Ja? Machen das seit ein paar Wochen. Posten auch sehr regelmäßig. Und jetzt haben wir einen TikTok gehabt, der völlig durch die Decke gegangen ist. Ich glaube, das ist das Viralste, was dieser Podcast je produziert hat. Und wir haben...
Ja, ich schaue gerade noch mal die aktuellen Zahlen an. Warte mal. Mittlerweile sind es 11.500 Views.
Schau mal, 11.500 Views ist ganz gut, weil wir hatten vorher hatten wir immer so 500, zweimal 200, war hoch auf 800, aber nie so viel. Und jetzt geht plötzlich ein Video durch die Decke und das war, als wir über Boomi.com gesprochen haben.
Ja.
Das Startup, die Firma oder die Company, mit der man selber Songs produzieren kann, auch mit einer künstlichen Intelligenz. Ich habe mich schon gefragt, warum, ehrlich gesagt.
Ja, also ich habe auch, also wie gesagt, es ist auch spannend zu sehen. Ich glaube, es lohnt sich. Wir sollten das auf jeden Fall weitermachen. Wir sollten auf jeden Fall weiter konsistent auf TikTok posten. Denn es hat angefangen mit so 5 bis 10 Views pro Video. Dann waren es plötzlich mal 100, dann mal 300, 400. Und jetzt ein Video, das wirklich diese 11.000 geknackt hat. Und ich frage mich, warum? Weil so kontrovers ist das jetzt auch nicht da, was wir erzählen. Es gab dann so ein, zwei Kommentare, die dann gesagt haben, die AI nimmt uns die Jobs weg und genau das, was ich vorher so ein bisschen angetönt habe. Aber ich fand das jetzt nicht so kontrovers. Ich verstehe nicht, was da der große Unterschied ist zum TikTok davor, wo ich irgendwie die Idee für Senioren-Computer-Quote pitche oder sowas.
Da hat übrigens einer drunter geschrieben, er will unbedingt einsteigen. Wo kann ich mein Geld überweisen? Der war ganz... Generell kommen deine Ideen immer besser an, Samuel, habe ich das Gefühl. Jedes Mal. Ja. Wir haben ja auch mal ein Online-Live-Event gehabt. Da hat dein Pitch auch deutlich gewonnen. Aber ich habe eine...
Wir können ja mal eine ganze Folge Streitgespräch machen, warum das so ist, warum das so ist.
Ich glaube, du bist, ja, ich weiß auch nicht, können wir echt mal machen. Aber ich hab ein bisschen darüber nachgedacht und ich glaube, auf TikTok, also der Algorithmus Gott hat uns irgendwie mit seinem Segen beschienen. Ich weiß immer noch nicht genau wieso, aber ich glaube, es war daran, wahnsinnig viele Leute haben das geteilt. Weißt du, also es war, es waren wahnsinnig viele Forwards. Und das heißt, also ich glaube wirklich, dass Leute das spannend fanden, dass man da auch daraus ein Geschäftskonzept machen kann. Und dann haben es immer mehr gehört und alle haben es geliked. Und ich weiß nicht, also es war, ich finde, ich muss auch wirklich sagen, YouTube Shorts machen wir mittlerweile nicht mehr, weil das war immer deutlich geringer als TikTok. Immer. Und vielleicht haben wir da zu früh aufgehört, ja. Aber ich bin der Meinung, dass... TikTok macht schon echt Spaß, muss ich schon wirklich sagen. Also das ist schon ein tolles Produkt.
Wobei, ich muss sagen, also ich habe jetzt einen so Teilzeit-Freelancer, der für mich so ein bisschen das ganze Social-Media-Thema ein bisschen professioneller macht. Und er sagt halt, was er sieht, ist, auf TikTok sind die Views höher, aber auf Instagram ist die Interaktion höher. Also die Klickraten etc. sind auf Instagram viel höher. Keine Ahnung, wie das dann auf YouTube Shorts jetzt sich übertragen ließe. Aber anscheinend sind die Views in TikTok weniger wert als auf anderen Plattformen.
Okay. Ja, also das, okay. Ja, mag sein. Du, das kann natürlich sein, weil was man auf TikTok sieht, und das ist schon krass, man sieht da so einen Graph, wie lange die Leute durchschnittlich gucken. Und da sieht man, also es fängt an bei 100% bei Sekunde 0 Und dann geht's halt runter. Ja. Dann haben noch 60% geguckt bei Sekunde 3 oder so. Und dann noch irgendwie 40% am Ende, Sekunde 60. Und ich finde das so krass, weil was macht das, wenn man mal kurz gesellschaftskritisch drüber nachdenkt? Das heißt halt, du musst halt Thumb-Stopping-Content produzieren. Weißt du, du kannst nicht mehr irgendwie was entwickeln. Weißt du, dann musst du in your face, musst sofort irgendwie in den ersten 2 Sekunden, musst halt klar sein, ach krass, jetzt bleib ich mal drin, weil du sonst den Daumen wieder nach oben flickst und dann kommt das Nächste. Das ist schon...
Ich habe mal so ein TikTok gesehen, wo einer halt so ein bisschen erklärt hat, wie er das macht, wie er die Leute bei sich hält. Und das sind dann so crazy Dinge wie, du musst immer noch irgendwie so ein paar aufschreckende Geräusche reinbringen. Also irgendwie so eine Tröte oder so ein Bimmeln oder irgend sowas innerhalb der ersten 3 Sekunden. Oder irgendwie, irgendwie sowas, irgendwie irgendwas, was die Leute aufschreckt oder halt dabei behält. Oder irgendwie am besten noch irgendein Neonzeichen, das leuchtet. Also was so wirklich... Dinge, die dich so ein bisschen dabei behalten, nur nicht so 2 langweilige Typen, wie wir jetzt sind, die einfach so ein bisschen über Geschäftsideen sprechen.
Ja, oder was ich auch sehe, ist, dass Leute das Video teilen in 2 Teile. Oben ist dann der Content und unten ist dann noch ein anderes Video, was man dann guckt, so ein Videospiel. Ja. Und das ist so random, krass, weil irgendwie, überleg mal, was das bedeutet. Ja, du musst den Leuten so viel für das Gehirn geben, dass man dranbleibt, weißt du? Also 2 Videos, weil man dann schon gelangweilt ist. Wenn einem das langweilt, dann gucke ich nochmal aufs andere Video und dann wieder zurück. Ja. Also ich frage mich echt, ob das was mit den Gehirnströmen macht, der Leute, ja, wenn du ständig diese 2-Sekunden-Ausschnitte hast.
Das ist übrigens eins meiner Lieblingsformate auf TikTok. Und das ist immer so, das ist so ein Videospiel, wo einer dann so Mario-Style so Münzen sammeln muss. Und im Hintergrund läuft immer irgendeine spannende Frage, die vorgelesen wird von Reddit. Also irgendwie so Prisoners of Reddit. What was the craziest thing that you had to do in prison? Ja. Und aber gleichzeitig, der Video ist eigentlich nur dieser Avatar, der da die Münzen sammeln geht. Und die höre ich mir mega gerne an. Und ich bin dann auch immer so, oh fuck, jetzt hat er die Münze verfehlt.
Ja, siehst du mal, ich glaube, wir kriegen alle Monkey Brains, glaube ich. Ich glaub, wahrscheinlich schon. Naja, wir bleiben auf jeden Fall dran. Vielleicht machen wir das zu einer Serie. Wie läuft unser TikTok-Game und wann knacken wir die 1000 Follower? Ich glaube, wir haben diese Woche dann 230 Follower gewonnen und haben jetzt, 270 oder so. Also langsam...
Aber auf jeden Fall an alle Hörer, die heute zuhören, auf TikTok runterladen und digitale Optimisten folgen.
Genau. Das ist wirklich Quality Content mit ganz vielen
Quality-Content,
genau. Super Mario-Sammelmünzen. Hast du noch einen Find of the Week oder eine Geschäftsidee?
Also ich habe Geschäftsideen, ja. Aber wollen wir da mal einsteigen? So ein bisschen, hast du was mitgebracht diese Woche?
Ich habe was, aber ich glaube, letztes Mal habe ich so viel gelabert, dass ich glaube, du bist dran, Samuel, mit deiner Idee.
Okay,
dann nehmen wir lieber erstmal deine.
Okay. Gut, dann fange ich mal an. Und zwar so eine, du hast das vorher eine typische Samuel-Idee genannt. Fand ich ein bisschen witzig, aber stimmt absolut, weil ich komme ja auch aus der Ecke. Und zwar geht's um eine Nischenbaufirma. Und zwar habe ich mir so ein bisschen Background, überlegen mir halt auch immer wieder, was würde mir Spaß machen, als nächstes zu machen. Und ich habe ja anfangs, glaube ich, dieses Podcast und auch auf LinkedIn mal ab und zu gesagt, so hey, eigentlich würde ich total gern im Bereich der Nachhaltigkeit oder Umweltschutz irgendwas, was auch ein bisschen Purpose gibt, ja, wo ich dann meiner Tochter mal in die Augen schauen kann und sagen, okay, ich bin zwar immer First Class und Business im Private Jet geflogen, aber ich habe auch eine Firma gebaut, die irgendwie die was Gutes gemacht hat.
Stark, Samuel. Ja, Witz, sehr gut.
Keeping it real. Keeping it real. Genau. So, und das war immer so ein Teil. Und dann habe ich halt so ein bisschen meine Industry-Know-how, ja. Und ich habe halt irgendwie Handwerker vermittelt, jetzt 5, 6 Jahre lang, und hatte halt viel auch Kontakt mit Baufirmen und Industriefirmen. Und ich habe mich halt irgendwann mal gefragt, okay, wie kann man diese 2 Dinge verbinden? Und dann habe ich, glaube ich, mich an dieses Buch von Bill Gates erinnert, How to Avoid Climate Disaster oder irgend sowas heißt das, glaube ich, oder?
Ja, habe ich auch gelesen.
Genau, und da hat er so eine Auflistung drin von den Industrien, die am meisten CO2 ausgeben. Und da ist halt irgendwie Construction-Industrie so eins der, ich glaube, das zweithöchste. Also 40% of the annual carbon emissions worldwide gehen halt auf die Kosten von Construction, also von Bau, von Restauration etc. Und dann bin ich ein bisschen tiefer ins Thema rein, habe dann rausgefunden, dass eigentlich viel besser als Neubauen ist halt Restaurieren oder Renovieren. Also eigentlich energetische Sanierung sozusagen, weil das halt viel weniger CO2 ausstößt als Neubau und du kannst halt Bestandsimmobilien aufpeppen und die halt sozusagen zukunftsträchtig machen, damit die halt nicht zu viel Wärme abgeben, Dämmung etc. Ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, eigentlich wäre es doch ziemlich cool, diese beiden Welten zu kombinieren, wenn ich sozusagen eine Firma gründen würde, das ist ganz klassisch Blue Collar, ja, und zwar eine Nischen-energetische Sanierungsfirma. Warum Nische? Ich habe mir dann angeschaut, was für andere Firmen gäbe es denn, die was Ähnliches machen. Und schlussendlich macht eigentlich das, was Enpal macht, das, was Thermondo macht, das, was 1,5 macht, ist eigentlich genau das. Enpal hat sich eine Nische genommen, nämlich Solarinstallation, hat sich super darauf spezialisiert, hat nämlich jetzt eigene Trupps, die dann irgendwie in die Enpal-Akademie gehen und nur noch lernen, halt Solarmodule zu verlegen. Die müssen nicht mehr Elektriker sein, die müssen nicht mehr Dachdecker sein. Da ist genügt, wenn sie 5 Wochen diesen Kurs gemacht haben von Enpal. Und dann haben sie, glaube ich, noch irgendwie so ein Smart-Home-Gerät, Hardware erstellt, das sie dann auch da anschließen. Das heißt, sie haben sich auf eine super krasse Nische fokussiert. Das ist nicht energetische Sanierung, sondern das wäre jetzt eher halt Eigenenergieproduktion. Aber ich habe mir eigentlich überlegt, okay, wenn man es eben schaffen würde, sich eine Nische innerhalb der energetischen Sanierung auszusuchen. Ich würde eigentlich so vorgehen. Ich würde mir mal anschauen, was für Teile gibt es überhaupt innerhalb energetischer Sanierung. Also es können zum Beispiel Dämmung sein, können Fenster sein, vielleicht sind es Türen, vielleicht ist es das Dach selber, Energieversorgung, aber das ist, wie gesagt, eigentlich schon von 1,5 und von Enpal so ein bisschen abgedeckt. Thermondo macht die Heizungen. Das heißt, das sind alles so Dinge, die so ein bisschen besetzt sind. Das heißt, da müsste man noch ein bisschen tiefer reingehen. Dann müsste man sich fragen, was ist am meisten standardisierbar? Also sind zum Beispiel Fenster, gibt es da in ganz Deutschland halt 100 verschiedene Fenstertypen. Das wäre jetzt unmöglich, dass unsere Trupps da effizient und skalierbar arbeiten können, sondern man müsste dann Türen machen oder man müsste Dächer machen, was auch immer. Ich hab mich noch nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Und dann schauen, okay, was hat jetzt den höchsten Market Share? Also wo, vielleicht ist es dann auch B2B, ja, vielleicht sind es auch Industriehallen, die irgendwie am meisten Sanierungsbedarf haben, weil die mega viel Wärme lassen und das ist viel standardisierbar. Also man müsste sich halt anschauen, welche Nische macht man und dann halt komplett auf das fokussieren. Dann hat dann jeder Trupp hat dann genau das Playbook. Sie kommen an ein neues Gebäude, da wurden schon vorher Fotos gemacht. Sie haben genau das Material dabei, das wird installiert und dann gehen sie wieder. Ja, das heißt eine Baufirma, die wirklich nur eine ganz kleine enge Sache macht innerhalb der energetischen Sanierung und das hatte, glaube ich, so ein paar Effekte. Also erstens lässt es halt ein bisschen skalierbarer werden, weil man halt wirklich nur eine Sache in dieser Nische macht. Das macht ja eigentlich schon jetzt auch Thermondo, das macht 1,5, das macht Enpal. Das ist eigentlich das gleiche Konzept, mehr oder weniger. Zweitens, energetische Sanierung müssen wir mal schauen. Da gibt es vielleicht auch Fördermittel vom Bund oder von sonst wo man sagen kann, hey, da kann man sozusagen den Kunden auch Incentives geben, dass sie das machen. Und drittens, man macht halt auch was Gutes für die Umwelt, denn irgendwie 70-80% des Gebäudebestandes hat Potenzial, energetisch saniert zu werden. Also das heißt, ich glaube, das ist schon eigentlich eine ganz coole Sache, die man dann da auch macht. Klar, ist jetzt nicht so ein typischer VC-Startup-Case wahrscheinlich, weil, glaube ich, das ist halt wirklich dann Hardcore-operativ. Aber das fand ich einfach so von der Idee her, habe ich mir das erste Mal gedacht, okay, das wird so ein bisschen die beiden Welten vereinen, in denen ich arbeite. Und dann mache ich mal eine Pause. Habe ich noch eine weitere These aufgestellt. Wir haben ja im Moment Fachkräftemangel. Ja? Ich glaube, das ist eines der größten Probleme, die man dann lösen müsste als so eine Firma, die energetische Sanierung macht. Aber ich habe mir dann gedacht, wenn man eben sich mega fokussiert auf eine Nische, meine These ist, dass im Moment gerade ein Unbundling von Gewerken vonstatten geht. Ja, und das sieht man am Beispiel von Enpal, glaube ich, sehr gut.
Unbundling von
Enpal. Unbundling, das heißt, dass man nicht mehr Zimmermann sein muss, sondern dass es genügt oder Dachdecker sein muss, um bei Enpal die Solarmodule zu installieren, sondern es genügt, wenn du, keine Ahnung, du bist Quereinsteiger und hast 5 Wochen
den Solarmodul-Installationskurs in der Academy von Enpal besucht und kannst jetzt Solarmodule installieren. Und dann brauchst du halt pro Trupp nicht mehr 10 Dachdecker, sondern du brauchst halt pro Trupp 9 Quereinsteiger, die diese Academy besucht haben, plus einen Dachdecker, der halt noch schaut, dass alles irgendwie gut läuft. Und dann brauchst du keinen Elektriker mehr, sondern die können das, die Leitungen alle verlegen, dann muss der Elektriker 3 Tage später nur noch kommen, das Ganze anschließen. Das heißt,
ist das erlaubt im deutschen Gesellen- und Meister in dem Konzept? Also da muss man auch irgendwie Geselle
also
sein.
Also Enpal macht es halt so. Enpal macht das genau so. Die haben die Solarpaneele selbst werden von Quereinsteigern, also teilweise auch von Dachdeckern, aber die haben mittlerweile auch so eine Academy aufgebaut, wo Quereinsteiger reinkommen. Und die Verkabelung, die darf man ja auch machen, auch als Hilfsarbeiter. Man darf es dann einfach nicht an den Live-Strom anschließen, sozusagen.
So, das muss immer noch einer kommen, der sagt, alles in Ordnung und schließt es an.
Genau,
und dann,
genau. Genau, und daher, also ich glaube, da spielen so 2-3 Dinge rein. Also erstens mal, energetische Sanierung, glaube ich, generell halt mega Potenzial, was Gutes zu machen. Zweitens wird es wahrscheinlich auch staatlich gefördert werden, weil wir einfach irgendwas machen müssen, damit die Energie nicht einfach verpufft, von unseren Gebäuden. Und drittens, ich glaube, wir haben mittlerweile erste Rezepte, wie wir diesem Fachkräftemangel begegnen können, und da kenne ich mich ja auch so ein bisschen aus, ich komme ja auch so ein bisschen aus der Ecke, um genügend Fachkräfte zu haben, die das dann sozusagen auch umsetzen können. Mhm. So, das ist meine Idee.
Boah, in der Idee ist so viel drin. Ich glaube, wir müssen mal was ist dann genau, wo willst du dann ansetzen? Weil du könntest ja schon alleine schon ansetzen, indem du sagst, wenn ich jetzt energetische Sanierung eintippe, dann ist der erste Hit bei Google ist sparkasse.de. Ja, also das ist sicherlich
Finanzierung
nicht,
davon.
Ja, stimmt, Finanzierung, ne? Das ist auch für relevant. Also gibt es nicht, ich eine Idee darauf aufbauend, was ist denn, wenn du ein Portal aufbaust, wo du den Nutzern dabei hilfst, maximale staatliche Förderung für die energetische Sanierung zu bekommen? Oder du garantierst denen die Förderung und zahlst es denen sofort, weil keiner hat ja Bock, Anträge auszufüllen. Das machst du alles. Ja, du füllst das alles automatisch aus.
Du kriegst einen Cut
davon. Genau. Und du sagst einfach, ich zahle dir jetzt, ich sage jetzt einfach mal, 5.000 Euro aus. Vergiss das ganze Bürokratische. Ja, du kriegst 5.000 und ich mache das Bürokratische, aber ich krieg dann 7.000. Aber du hast jetzt 5.000.
Alex, das ist die Idee. Das finde ich gerade mega geil. Also das ist ja ein ähnliches Prinzip wie diese ganzen Flight-Ride-Dinger. Also es ist nicht ganz gleich, aber sozusagen, du hast keinen Bock, dich mit EasyJet zu streiten, gib uns den Fall ab, wir nehmen uns einen Cut und dafür machen wir alles für dich. Mhm. Ja. Und genau, und da bin ich, ich bin gerade sehr enthusiastisch über die Idee.
Sehr gut. Ist die besser als meine Wrapped-Idee vom Anfang?
ich judge jetzt nicht, ich finde das eine unfaire Frage, Alex. Ich finde das unfair, dass du mich jetzt fragst, dass ich es besser oder schlechter finde. Genau, und da kann man natürlich entlang der Value Chain gehen, Und was hast du gemacht? Hast du bist jetzt sozusagen vor die energetische Sanierung hingegangen, hast gesagt, okay, wir bieten ein Portal für alle B2C-Hausbesitzer, die sich sagen, hey, irgendwie kann ich hier Geld sparen, da macht man auch sozusagen so einen Rechner hin und so. Und da gibt es tatsächlich ein Startup, die heißen 42 Watts, also 42 WATTS geschrieben. Und die haben gerade Financing gekriegt von PropTech One. Das ist, glaube ich, so ein Düsseldorfer oder so Ruhrgebiets-VC, PropTech One. Mhm. Und die haben sich vor allem so auf Construction Tech, Property Tech etc. Fokussiert. Und 42 Watts, was die eigentlich machen, so wenig, wie ich das verstehe, die Energieeffizienzexperten für ihre Immobilien, also die planen, glaube ich, die ganze energetische Sanierung für dich. Skalierbar, mehr oder weniger. Ja, zum Sanierungsfahrplan.
Ja.
Und die habe ich dann auch erst entdeckt, als ich dann sozusagen so ein bisschen mehr in meine Idee reingebohrt habe.
Okay. Hier gibt es aber auch eine unverbindliche Anfrage zur Fördermittelberatung. Das heißt, das kann sein, dass die
das ist
da
genau
auch
deine Idee jetzt.
Ja, in den Bereich ging. Gut, kann man ja trotzdem Wettbewerber aufbauen.
Genau, aber Alex, weißt du, also jetzt mal total abgesehen von dem, was ich richtig cool finde, jetzt so im Vergleich zur ersten Folge zu heute oder zu den letzten paar Folgen, ich merke immer mehr, wie so viele der Ideen, die wir zwar hier besprechen, wie wir spätestens einen Monat, 2 praktische Beispiele dafür finden. Und ich glaube einfach, das zeigt mal, wie gut wir mittlerweile geworden sind, eben Opportunitäten aufdecken. Ja, also muss man schon mal ein bisschen sagen, wir sind aber langsam verdammt gut darin, glaube ich.
Freut mich, dass ihr jetzt scheint mit so einem
Eigenlob.
Na, Quatsch.
Und ja, vielleicht muss man diesen Outtake jetzt auf TikTok bringen, das ist vielleicht so ein bisschen kontrovers, ja? Das, ja, vielleicht kriegt das, das dann die 20.000 Views.
Ja, das kann sein. Du, also ich finde, es ist schon, also da ist schon ein Playbook, ja. Ich glaube, man kann, wir reden ja auch oft darüber, was kann man aus erfolgreichen Fällen lernen und wie kann man die auf andere Bereiche übertragen. Und ich finde schon, dieses NPAL-Modell, die machen ja, wie du gesagt hast, nur Solardächer eigentlich, ne? Das einfach zu kopieren. Ich glaube, du hast ja noch weitere Sachen gesagt, dieser Fachkräftemangel. Ich frage mich so, wenn ich so über die Startup-Ideen da nachdenke, wäre das dann, würdest du dann das gesamte Ding machen, also NPAL, weißt du, was ja wirklich echt Leute braucht und dann musst du das einbauen? Oder würdest du so links und rechts gucken, wie du vielleicht, du könntest ja auch zum Beispiel ein Content-Modell aufbauen und dann Leads an NPAL verkaufen oder an 42Watt oder sowas, weißt du? Also man könnte ja nochmal aggregieren sozusagen und dann nur ein digitales Play machen, wo man dann irgendwie, weiß ich jetzt auch nicht, irgendwie so ein Berater ist für alles irgendwie und dann spielst du dann 42Watt oder NPAL oder 1,5 die Leads zu. Die zahlen dir dann wahrscheinlich ziemlich viel Geld dafür, ja, wenn du einen qualifizierten Lead hast. Ich weiß nicht, wie sexy die Idee ist, weil ich glaube, das ist ganz schön knallhart, da so Content aufzubauen. Aber du siehst ja, wir haben ja heute auch Ideen besprochen, wie man Content recht einfach produzieren kann, ja? Also, weiß nicht, vielleicht ist da was.
Ja, also ich bin auch bei dir, so die knallhart Idee, so eine eigene Baufirma aufzubauen, die jetzt hier energetische Sanierungen macht in der Nische, das ist operativ halt crazy, ja. Also das ist dann nichts mit irgendwie, wir machen eine fully distributed remote company, die nur digital arbeitet, sondern da musst du dann schon mal auch auf die Baustelle gehen und schauen, dass es läuft. Und da hast du dann das ist dann eine Baufirma halt, ja. Und ich glaube auch NPAL, die haben eine eigene Montage GmbH. Und NPALs Modell ist übrigens auch eigentlich ein Fintech-Modell, ja. Denn die vermieten ja die Solaranlagen.
Ach so. Ach, die haben
die verkaufen also, haben die nicht, so ein, die vermieten die.
Dann haben die so ein Subscription-Revenue, oder wie? Jeden Monat?
Ja, genau. Also du mietest eigentlich die Solaranlage von NPAL, inklusive des ganzen Services etc. Du musst dir, sagen, wie ein Leasing von einem Auto.
Ach was. Ist das schlau?
Ja.
Findest du es schlau?
Keine Ahnung. Ich glaube, vielleicht jetzt mit den steigenden Zinsen nicht mehr so, aber hat auf jeden Fall vorher Sinn gemacht, glaube ich. Also ich finde es irgendwie cool, weil du dann halt Recurring Revenue hast. Du weißt halt ganz genau, also wenn du jetzt irgendwie Debt Financing willst, du kannst halt sagen, hey, die Solaranlage plus Service kostet uns 35.000 Euro an Mieteinnahmen. Über die nächsten 20 Jahre kriegen wir da oder 10 Jahre kriegen wir da 50.000 Euro. Whatever the number is, yeah.
Ja. Was ich ganz schlau finde, ist also an deiner Idee, ich habe gerade mal auf Google Trends mal geschaut, wie ist eigentlich das Suchvolumen nach energetische Sanierung versus Solardach. Weil ich hatte gedacht, vielleicht ist Solardach doch irgendwie catchier, ja. Aber ganz und gar nicht. Also energetische Sanierung ist durchweg häufiger gesucht als Solardach.
Solardach ist halt einfach so ein bisschen das sexyere Thema. Ich glaube, das ist so ein bisschen sexy und alle sprechen halt über Solar und ist irgendwie das, was alle derzeit machen. Aber ich glaube einfach so, da nochmal tiefer reinzugehen und ich glaube, so ein Solarmodul aufzubauen, ist ja auch ein Teil der energetischen Sanierung. Ja, du machst halt dann Strom dann selber. Aber das sind halt ein bisschen gesamtheitlicher zu betrachten und sich zu fragen, was gibt es sonst noch für Nischen, die man da angehen kann. Sei es mit einem Content-Play, sei es mit einem Planungstool-Play, sei es mit einem Vergleichs-Play vorneweg oder sei es dann wirklich in der Umsetzung selbst.
Coole Idee, Samuel. Ich glaube, da ist was. Ich glaube, also, ich hab gedacht, typische Samuel-Idee, weil sie merkt die halt an, dass, ja, beschäftigst dich halt mit Construction und Bau, ja, ist halt deine Welt. Also,
ist ja okay.
Von daher, ganz ehrlich, ist ganz gut, weil ist total okay. Ich habe da weniger so Bezug zu. Aber da ist sicherlich was, total. Und wenn man dann es noch irgendwie schafft, diese Akademie, was NPAL da macht, ja, vielleicht ist das ein Geschäftsmodell, was man rausschneiden kann, ja. Vielleicht, keine Ahnung, macht man irgendwie die Akademie für alle, was NPAL irgendwie für eins macht. Also da ist was, ja, da passiert was. Und irgendwie, da können wir bestimmt noch 5, 6 Geschäftsideen rausentwickeln.
Vielleicht da noch als letzten Input. dieser Trend vom Unbundling, das habe ich schon vor ein paar Jahren gesehen, also von ganzen Berufsfeldern. Ich habe damals Christoph Mehr von Atlantic Labs, hat mir damals ein Startup weitergeleitet in den USA. Und was die machen ist, die bilden selber, wie hieß es nochmal, Nursing Assistants aus. Ja? In den USA gibt es auch Pflegekraft-Fachkräftemangel. Und es gibt so eine Ausbildung, die heißt Nursing Assistant. Und dann ist man dann irgendwie so erstmal so ein Nurse, also so ein Pflegefachkraftassistent. Und die Ausbildung dauert 10 Wochen, irgend sowas. Ja? So, dann kann man grundlegende Sachen machen. Und was das Startup gemacht hat, die haben gesagt, hey, wir haben eine eigene Akademie, wir zahlen euch die Kurse und garantieren euch einen Job und ihr müsst uns dann sozusagen das über eure ersten paar Löhne inklusive einen gewissen Zinssatz zurückbezahlen. Ja? Also das ist eigentlich so dieses gleiche Prinzip zu sagen, hey, wir nehmen irgendwie einen Skill, wir unbundeln sehr komplizierte Jobkonstrukte in ihre Einzelteile, die wir viel schneller ausbilden können. Das heißt, wir haben einen viel schnelleren Go-to-Market mit den Einzelnen. Es dauert halt nicht mehr 4 Jahre Ausbildung, sondern 10 Wochen Kurs, bis wir hier einen Nursing Assistant haben, der halt die grundlegenden Dinge machen kann. Dann können sich die Nurses selbst auf die etwas komplizierteren Fälle konzentrieren.
Das ist auch cool. Das müssen wir mal vielleicht in der nächsten Folge mal ausarbeiten, weil ich glaube, könnten wir auch, da ist auch, das finde ich sehr spannend.
Da ist Musik drin.
Da ist Musik drin, weil du könntest ja, es ist eigentlich müssten wir jemanden hier in Podcast nehmen, der sich mit Bildung auskennt. Ja, also der versteht, wie dieses Geschäftsmodell funktioniert. Ob man damit auch Geld machen kann. Ja, also wenn du direkt für den Arbeitsmarkt und dann, das kann spannend sein.
Also ich meine, schau dir mal sowas wie, schlussendlich ist ja sowas wie Le Wagon, also diese Coding-Bootcamps, ist ja nichts anderes, ja. Da bringen sie den Leuten während 8 Wochen irgendwelche Basics von Programmieren bei. Du bist ja nie so gut ausgebildet wie in Computers, jemand, der Computer Science studiert hat, aber du kannst halt so, keine Ahnung, irgendwie 40% der Use Cases in dieser Programmiersprache kannst du mal ein bisschen was machen. Das heißt, als Junior Dev kannst du vielleicht sogar schon Wert generieren für Firmen und dann können sich die More Senior Dev auf die komplexeren Fragestellungen konzentrieren.
Mhm. Ja, hey, lass uns das mal...
Das ist ja das gleiche Modell.
Mhm. Ja. Stimmt eigentlich. Ja. Samuel, wir sind schon wieder eine Stunde hier am Sprechen. Wir haben wieder so viel rausgehauen.
Boah, Frank haben wir total vergessen.
Oh ja, sorry an Frank. Nächstes Mal schaffen wir es bestimmt. Sorry dafür. Aber hat mir Spaß gemacht. Tolle Folge.
Ich glaube, ich war bei einer richtig coole Folge und auch richtig coole Themen. Freue mich auf die nächste Folge.
Ja, alles klar, super, ich mich auch. Dann cool. Wünsche ich dir gute Zeit. Bis dann, ja? It's a wrap.
Jo, alles klar. Ciao.